Radio 1.
Wenn man sich das Gehirn vorstellt und versucht, da so mal ein bisschen abzubilden oder so zu verstehen, was da überhaupt los ist, da kommt man ja sehr, sehr, sehr schnell an seine Grenzen. Deswegen gibt es Neurologen, Menschen, die sich also damit beschäftigen. Und manche Neurologen oder sehr, sehr viele haben dann noch so kleine so Sonderspezialitäten, wie zum Beispiel Dr. Lutz Jehnke. Der hat sich nämlich unter anderem damit beschäftigt, wie Musik auf unsere Gehirne wirken, von Synapsen und Sinfonien, Musik neurophysiologisch betrachtet, so heißt das Buch, ist ein Buch, das sich halt ganz genau mit diesen Wechselwirkungen dieser beiden Universen beschäftigt. Und jetzt am Telefon habe ich den Neurowissenschaftler und Psychologen Dr. Lutz Jehnke. Einen wunderschönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag auch Ihnen.
Herr Jehnke, ich habe heute Morgen, wir können ja mal kurz reinhören, ungefähr das in dieser Abfolge gehört. Erst habe ich gehört Lester Young und Oscar Peterson. Also das war so eine, ja, hören Sie ja, ne, so eine alte Jazzweise. Dann habe ich umgeschwenkt, weil ich keinen Bock mehr auf Jazz hatte, auf Elektronik. Dann habe ich sowas wie The Ambient-Geschichten gehört von The Orb. Mhm. Und schließlich, um mich dann so ein bisschen fit zu machen hier für den Job, der teilweise wirklich unfassbar hart ist, habe ich aus Manchester The Fall gehört. Das geht dann eher so in die Punk-Richtung. Was habe ich da meinem Hirn alles zugemutet?
Ja, im Grunde genommen eine ganze Menge. Sie haben ja eigentlich, abgesehen davon, dass Sie natürlich eine spezielle Musikauswahl getroffen haben. Ja. Aber letztlich ist es so, Sie haben relativ seicht angefangen. Man könnte fast schon sagen, Sie sind also langsam eingestiegen, haben Ihr Gehirn so leicht aktiviert. Und das vierte Stück, das war so ein klassisch aktivierendes Stück, mhm, das mit starken Rhythmen, dominanten Rhythmen Ihr Gehirn triggert. Und es weckt auch die Emotion, es macht sie in der Tat auch wach.
Super. Was macht Musik neurologisch überhaupt? Also was macht Musik im Gehirn genau? Kann man das überhaupt so sagen?
Also ist schon eine komplexe Geschichte. Das ist nicht so einfach in ein, zwei Sätzen zu sagen. Aber Sie müssen bedenken, Musik ist eine ziemlich interessante Stimulation, die ja völlig kontaktlos unser Gehirn erreicht. Also Sie können ja unser Gehirn stimulieren, indem wir den Körper anfassen oder Sie können Operationen durchführen. Aber die Schallwellen erreichen unser Ohr, ohne dass wir den Menschen anfassen müssen. Mhm. Und diese Schallwellen, die werden dann umgewandelt in neurophysiologische Erregungen, erreichen dann das Gehirn und insbesondere den Cortex. Und da fängt die ganze Geschichte an, extrem interessant zu werden. Denn der Cortex, der sogenannte Neokortex, interpretiert also die Musik, die dann eben als neurophysiologische Erregung gewissermaßen im Hörkortex ankommt. Mhm. Aber er interpretiert die Musik sehr individuell.
Ja, warum macht er das denn so individuell? Weil es ist, also man kann es ja dieses individuelle interpretieren, ist ja so, also einer mag Klassik, der andere mag Klassik eher nicht. Einer findet diese Band gut, dem anderen schreien die zu viel.
Genau, da steckt ein ganz wichtiges Prinzip unseres Gehirns dahinter. Unser Gehirn ist bemerkenswert plastisch. Es ist zum Lernen und Anpassen an kulturelle Umgebungen perfektioniert. Und Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Unser Gehirn ist in der Lage, Kulturen zu entwickeln. Mhm. Kulturen sind Regelsysteme, die sich die Menschen ausdenken. Und wenn Sie hineingeboren in eine Kultur, dann entscheiden Sie sich ja nicht bewusst dafür, in einer Kultur zu leben, sondern Sie werden hineingeboren und das Gehirn muss lernen, sich in dieser Kultur anzupassen. Und da ist auch der gewissermaßen der Kern des Verständnisses für unser individuellen Musikgeschmack verbunden. Wir mögen das, was wir häufig hören. Also wir mögen das, was in unserer Kultur an Musik recht häufig präsentiert wird. Und das ist zum Beispiel auch ein bisschen differenziert zu betrachten, wenn Sie beispielsweise in einem Elternhaus aufwachsen oder in einer Community aufwachsen, wo viel Klassik gehört wird, mhm, dann werden Sie auch irgendwann mal Klassik lieben. Und wenn Sie dann irgendwo aufwachsen, wo dann irgendwie Taylor Swift oder Helene Fischer gehört wird, dann werden Sie eben mehr Helene Fischer oder Taylor Swift hören.
Aber dann kommt ja jetzt in die, also okay, die Stufe habe ich jetzt verstanden, aber es gibt ja dann so die nächste Stufe. Also man kann ja Klassik hören und da hört man Mahler, hört man Bach, hört man Beethoven und sowas und trotzdem gibt es dann diesen einen Song, diese eine Symphonie, diese eine Interpretation, die mehr macht mit einem als nur so, das finde ich gut, sondern da sind dann diese Gänsehautgeschichten. Wie passiert denn das?
Auch da gibt es individuelle, starke individuelle Aspekte, aber auch grundlegende biologische Aspekte. Bei den grundlegenden biologischen Aspekten müssen wir so etwas unterscheiden, was wir so Preparedness nennen im Englischen. Mhm. Das so Instinkte. Wir haben also ein gewisses Muster, so Mustererkenner, wo wir dann also Geräusche und auch Musik so ein bisschen schon vorsortieren. Also wir mögen prinzipiell Konsonantes lieber als Dissonantes. Oder wir mögen Sachen lieber, die nicht, also zum Beispiel nicht kreischend ist, sondern ruhig ist, relativ vorhersehbar und so weiter. Und zum Beispiel Vogelgezwitscher, Wasser plätschern im Wald und dergleichen. Das sind so Sachen, die wir prinzipiell biologisch betrachtet schon mal präferieren. Während beispielsweise Geräusche, die den Eindruck erwecken, dass das Geräusch auf uns zukommt, schnell lauter wird und so weiter, Babygeschrei, das sind so Sachen, die wir prinzipiell nicht mögen.
Okay.
Und das sind so die so biologischen Grundlagen. Aber jetzt kommt jetzt, das ist Bottom-up. Und dann gibt es also die Interpretationshierarchie, also vom Cortex aus, top-down, beginnen wir, die hereinkommende Musik zu interpretieren, in Abhängigkeit von unseren Erfahrungen. Also da kann es zum Beispiel passieren, dass Sie beim Hören von, sagen wir mal, We Are the Champions, Aktivierung im Lustzentrum haben und Sie haben Gänsehautgefühle.
Ja.
Und jemand anders, der hört die Musik und denkt, naja, ist zwar ziemlich erregend, aber da kannst du mich mit jagen.
Ja, also das mit diesem Jagen, das kann ich verstehen. Herr Jehnke, brauchen wir oder brauchten wir Musik, um uns überhaupt bis ins Jahr 2026 entwickeln zu können?
Das ist eine sehr spannende Frage, ehrlich gesagt. Und wir überlegen da schon sehr lange drüber, ob Musik irgendwie wirklich lebensnotwendig ist. Und ein wirklich gutes Indiz dafür, dass es lebensnotwendig ist, ist die Tatsache, dass Menschen offenbar schon sehr früh begonnen haben, Musikinstrumente zu bauen. So um 40.000 herum haben die schon begonnen, Flöten zu schnitzen aus Elfenbein oder aus Vogelknochen. Und man muss sich das mal vorstellen. Die haben das einfach da geschnitzt über Wochen oder Monate und dann haben sie dann gelernt, auf diesen Flöten Melodien zu spielen. Und es muss ja ein Motiv davor gelegen, ein Druck vorgelegen haben, dass sie Melodien spielen. Und ich stelle mir dann immer vor, die haben dann da vor der Höhle gesessen, Melodien gespielt, alle haben dann zugehört und waren dann ganz happy. Und ich glaube, darin steckt auch ein ganz besonderer biologischer Sinn verborgen.
Es ist so lustig, ne? Dann hat man da einen Knochen, was machen wir jetzt mit dem Knochen? Und dann macht man
das. Das muss ich mir mal vorstellen. Ja. Ne? Die haben da so einen Knochen und irgendwie muss da irgendeiner auf die Idee gekommen sein, wenn man so drei Löcher reinmacht und reinpustet, dann kommt ein Ton raus. Und hat er sich die Mühe gemacht und dann so ein Ding dann produziert und dann hat er dann Melodien gespielt. Und dann haben die wahrscheinlich alle sehr andächtig da vor dem Feuer gesessen. Mhm. Und da kommt wahrscheinlich zum Vorschein, was für die Musik so wichtig ist. Das ist ein Synchronisationsmittel. Wir synchronisieren uns mit der Musik. Also wir tanzen zur gleichen Musik, wir hören die gleiche Musik, unsere Emotionen synchronisieren sich. Im Fußballstadion sieht man das ja ganz eindrücklich, wenn da Musik gespielt wird, wenn der Song des Vereins gespielt wird, dann singen alle mit. Und das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Mechanismus.
Aber Herr Jehnke, jetzt sagen Sie was, ne? Also was Sie gerade aufgezählt haben, synchronisieren, alles gut und schön, aber synchronisieren wir gerade nicht ein bisschen viel, weil es überall doch Musik gibt. Also ich bei mir ganz persönlich ist es, dieses ständige Musikhören hat für eine Weile auf jeden Fall den Genuss der Musik mir selber so ein bisschen vertrübt. Jetzt geht's wieder, aber ich hatte mal so ein paar Jahre, wo ich es wirklich nicht ertragen habe.
Das ist wohl wahr. Wir haben noch nie so viel Musik gehört wie heutzutage. Und das ist eben diesen digitalen und modernen Medien geschuldet, dass wir an jeder Stelle dieser Welt, zu jeder Uhrzeit uns Musik runterladen und hören
können. Ja, aber ist das gut oder ist das jetzt eher schlecht?
Also ich persönlich finde es nicht besonders gut, weil das ist natürlich eingebettet im Gesamtproblem der digitalen Welt. Wir sind eigentlich momentan überflutet von allen möglichen Informationen.
Aber wie findet das unser Gehirn? Findet es vielleicht ganz gut? Auch guck mal, da dudelt es schon wieder.
Unser Gehirn wird derzeit überflutet von Reizen jeder Couleur und da gehört auch Musik zu. Und das ist too much. Also wir müssen langsam aufpassen, dass wir da auch mal so eine Art Digital Detox uns gönnen. Denn was derzeit passiert, ist wirklich zu viel. Das heißt aber nicht, dass jetzt die Musik an sich einen Sinn hat, einen durchaus wichtigen Überlebenssinn für den Menschen. Denn Musik ist immer noch wichtig, auch wenn wir zum Beispiel so viel Musik hören. Wenn die Mutter beispielsweise ihrem neugeborenen Kind ein Kinderlied vorsingt, um es zu beruhigen. Da sehen Sie sehr schön, welche kommunikative Wirkung Musik haben kann. Das ist immer noch sehr gut. Oder wenn wir Musik hören, wenn wir uns zum Beispiel emotional regulieren wollen oder wenn wir tanzen wollen, na, dann hören wir uns motorisch die Musik an. Mhm. Das heißt also, in solchen Kontexten ist die Musik natürlich wunderschön. Was allerdings heute zugenommen hat, und das ist einfach ein bedrohliches Phänomen, wir nennen das das diffuse Hören. Wir hören irgendwie der Musik zu und wissen gar nicht, was wir da hören. Also das sind die typischen Leute, die mit irgendwelchen Ohrhörern durch die Straßen gehen, iPhone anhaben.
Sie können ruhig AirPods sagen. Wir haben keine Werbegeschichten da, das ist so.
Okay, ich war jetzt gerade so ein bisschen irritiert.
Nee, alles fein. Herr Jehnke, Sie sind frei.
Alles klar, also wenn Sie mit AirPods durch die Gegend laufen und Musik hören und wissen gar nicht, was Sie da hören, das sind so typische Phänomene, die man als diffuses Hören bezeichnet.
Ah, okay.
Das ist so eine Art Nebelhören.
Abschließend nochmal ganz kurz und bitte eine kurze Antwort. Wo sind wir bei der Erforschung der Wechselwirkung von Musik und Gehirn? Wie weit ist da die Forschung? Was kann da noch kommen?
Oh, da kommt noch sehr viel. Also im Moment wird sehr viel gearbeitet an der medizinischen Nutzbarkeit von Musik. Das heißt also, wie kann man Musik nutzen, um beispielsweise bestimmte neurologische oder psychiatrische Störungen zu therapieren oder zu regulieren? Das sind ganz wichtige Aspekte im Moment.
Okay. Alles klar, dann würde ich mal sagen, wir werden uns wieder sprechen, wenn da es große Fortschritte gibt. Ich sprach mit Dr. Lutz Jehnke. Er hat das tolle Buch geschrieben von Synapsen und Sinfonien, Musik neurophysiologisch betrachtet, im Hohgräfe Verlag erschienen, 35 €, kostet das Spektakel. Vielen Dank fürs Gespräch, Ihnen schönen Tag noch, ja? Bis dann,
ja,
tschüss.
Dankeschön. Ciao. Ciao.